Hier ist SimJunkies, der Podcast für Simulationstraining, Notfallmedizin und gute Lehre. Mein Name ist Tobias Sambale und ihr hört ein Format von Skillcube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den SimJunkies, dem Podcast für Simulation, Training und gute Lehre. Wir sprechen heute mit Anja Große-Lordemann über eine Arbeit, die sie veröffentlicht hat, und sie heißt Latente Sicherheitsmängel in einer pädiatrischen Notaufnahme, Testung eines neuen Schockraumkonzeptes mit Hilfe von In-Situ-Simulation. Die Arbeit verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Aber bevor wir darauf eingehen, Anja, schön, dass du bei uns bist, und kannst du uns kurz was zu dir erzählen?
Ja, vielen Dank, Tobias, für die Einladung und die Möglichkeit, hier diese Studie vorzustellen. Ich bin Kinderintensivmedizinerin und Neonatologin, habe meine Ausbildung an der Uni Kinderklinik in Essen gemacht, und da bin ich auch das erste Mal mit Simulationen so in Kontakt gekommen. 2011 haben wir da so ein PET-Sim-In-House-Training gemacht auf der Intensivstation, und das hat mich total begeistert. Und da habe ich dann im Anschluss so einen Train-the-Trainer-Kurs gemacht, um dann die Reanimationskurse weiter zu leiten, und bin EPALS-Instruktorin geworden. Und 2018 bin ich dann von Essen ans Altonaer Kinderkrankenhaus gewechselt und habe da dann die Leitung ärztlicherseits der ZNA übernommen für die nächsten 3 Jahre. Und ja, danach, oder seit 3 Jahren ungefähr mittlerweile, arbeite ich als Honorarärztin an unterschiedlichen Kinderkliniken.
Und in welchem Rahmen hast du die Arbeit angefertigt?
Das war im Rahmen vom Masterstudium, Master of Medical Simulation. Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar bei den ganzen Simulationssachen, die mich damals so begeistert haben, bin ich dann auch auf das Netzwerk Kindersimulation gestoßen. Das ist eine Plattform für die Vernetzung von Menschen, die halt Simulationen im pädiatrischen Bereich machen, also Ärzte, Pflege, Rettungskräfte, aber auch Ausbilder an Schulen. Und ja, da geht es halt um alles, was pädiatrische Simulation so zu bieten hat oder Fragen. Und in dem Rahmen habe ich den Lukas Wieleder kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er gerade einen neuen Studiengang auf den Weg bringt in Graz, und der heißt Master of Medical Simulation, und das fand ich ultra spannend und habe mich dann da gleich angemeldet. Und weil es ein Masterstudiengang war, musste ich dann natürlich auch irgendwann eine Masterarbeit schreiben, und in dem Zusammenhang ist dann das Projekt entstanden.
Ja, spannend, dass du uns da nochmal mitnimmst und dass du uns das auch nochmal kurz nahe bringst, denn auch mit dem Netzwerk Kindersimulation, wir sind ja doch eine relativ kleine Szene, weil wir ja Nische in Nische in Nische sind, und du bist Pädiaterin, also bist du ja Nische in Nische in Nische in Nische, und schon die Notfallmedizin-Bubble ist klein und die pädiatrische Notfall- und Akutmedizin-Bubble ist vielleicht noch ein bisschen kleiner, das weiß ich gar nicht. Und dann Simulation, und es wird ja immer irgendwie spezieller. Dafür kennt jeder jeden ein bisschen, was ja auch schön ist. Und man lernt zwar immer noch neue Leute kennen, aber die kennen dann wieder jemanden. Wir haben im Vorgespräch witzigerweise auch festgestellt, dass wir jemanden aus einem anderen Zusammenhang gleichzeitig kennen. Und das ist eigentlich ganz toll, und da möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer einfach nochmal motivieren, tretet in den Austausch miteinander. Wir wissen, an ganz vielen Kliniken gibt es euch als Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen, und es ist so toll, sich in solchen Netzwerken zu engagieren. Auch das verlinken wir euch nochmal in den Shownotes, explizit das Netzwerk Kindersimulation. Aber danke, dass ich jetzt einmal kurz nochmal ausholen durfte. Ich bin nämlich eigentlich ganz neugierig bei deiner Arbeit. Ihr habt da ein Schockraumkonzept getestet, und wie darf ich mir das vorstellen? Wie seid ihr da methodisch vorgegangen?
Ja, also der Grund war einfach, dass wir 2019, 2020 den Umbau der ZNA quasi vorgesetzt bekommen haben. Es muss ein neues CT angeschafft werden. Räume wurden umgebaut, umgewidmet, der Eingang der Rettungseinfahrt wurde neu gemacht. Und in dem Rahmen ist dann so ein bisschen aufgefallen, dass wir eigentlich gar keinen großen Schockraum haben, der zum Beispiel dem GBA-Beschluss zur Notfallversorgung oder dem Weißbuch Schwerverletztenversorgung entspricht, mit dem von der Quadratmeterzahl, von der wirklich von der Ausstattung etc. Deshalb war der Auftrag eigentlich, einen Raum auszustatten und ein Schockraumkonzept zu schreiben. Und das Ziel der ganzen Arbeit war dann einfach zu gucken, ob das, was wir uns so aufgedacht hatten, ob das überhaupt funktioniert. Und wir wollten das natürlich im Vorhinein testen, damit wir möglichst viele von den latenten Sicherheitsmängeln, wie man das so schön sagt, vor Inbetriebnahme des Schockraums ausräumen können.
Okay, und ihr habt dazu In-situ-Simulationen benutzt und ja, was habt ihr da genau simuliert?
Als erstes fing das Ganze schon über ein Jahr vorher an, muss man sagen, weil wir uns ja erstmal Gedanken machen mussten, was brauchen wir eigentlich alles? Wir haben andere Erwachsenen-ZNAs in Hamburg besucht, zu gucken, wie die ausgerüstet sind. Wir haben uns angeguckt, wie viele Kinder haben wir eigentlich bei uns in der ZNA? Das waren, ich glaube, 26.000 Vorstellungen ambulante im Jahr sind da. Das ist schon eine relativ große Kinder-ZNA für Deutschland. Aber wir haben eigentlich nur so 2 bis 4 kritisch kranke oder wirklich schwer verletzte Kinder im Monat. Das ist ja gar nicht mal so viel. Und dafür dann einen ganzen Raum vorhalten. Wie machen wir das? Echte Polytrauma-Patienten gehen in Hamburg eh ins UKE, und zwar in den Erwachsenen-Schockraum, weil die einfach die allermeiste Expertise in wirklich Polytrauma, wirklich schwer verletzten Patienten haben. Ja, also dann da so ein bisschen geguckt hatten, was wir eigentlich alles brauchen, haben wir uns zusammengesetzt, ein Team aus Kinderchirurgen, Pädiater, ZNA-Pflege, beziehungsweise mir als ärztlicher Leitung. Die Anästhesie war dabei, die Intensivmedizin, die Radiologie, das Qualitätsmanagement, also richtig viele Leute. Ich habe dann versucht, so ein Schockraumkonzept zu schreiben, haben uns dann natürlich auch Hilfe gesucht, zum Beispiel bei den Münchnern, die schon ein ganz gutes Konzept haben, haben wir ein bisschen abgeschrieben. Ja, und hatten das dann auf dem Papier. Parallel haben wir diesen Raum ausgebaut, mit den Gerätschaften und so, wie wir dachten, dass das ganz gut aussieht. Und der fünfte Schritt war eigentlich erst die Testung, mit Hilfe von dieser In-situ-Simulation. Das Ganze heißt dann Simulation-Based Clinical Systems Testing. Das ist sozusagen der Fachausdruck für diese Art von Simulation. Und dafür haben wir zwei verschiedene Simulationsszenarien uns ausgedacht. Wir wollten natürlich möglichst viel von diesem Schockraumprotokoll testen, haben dafür ein pädiatrisches und ein chirurgisches Szenario ausgedacht. Ziel war natürlich immer zu gucken, also von der Alarmierung der ZNA über die Vorbereitung, die Übergabe mit dem Rettungsdienst, Versorgung des Kindes, aber auch Weitertransport, dann bis zum Debriefing alles einmal durchzuspielen. Da hatten wir zum einen das pädiatrische Szenario mit einem 5-jährigen Jungen nach Ertrinkungsunfall, der am Unfallort 3 Minuten reanimiert werden musste und vom Rettungsdienst intubiert, beatmet, zu uns gebracht wurde, zwar kreislaufstabil, aber mit einer Knochenkanüle, die disloziert war bzw. nicht mehr funktioniert hat. Und da war es dann halt das Ziel, zum einen die Wärmezufuhr zu testen. Das Kind war natürlich unterkühlt, den IO-Zugang gucken, dass die Leute wissen, wo der IO-Zugang liegt, ob das funktioniert. Und der Transport weiter auf die Intensivstation und natürlich die Beatmung übernehmen. Beim chirurgischen Szenario hatten wir auch einen 5 Jahre alten Patienten. Das liegt daran, dass wir den Resusci-Lehrerl, also von Lehrerl den Resusci Junior hatten, der so ein bisschen aussah wie 5 Jahre alt. Und dieser 5 Jahre alte Patient hatte einen Pferdetritt in den Bauch bekommen, Bauchschmerzen und wahrscheinlich auch noch eine Unterarmfraktur, war dann tachykard, hatte dann im Laufe der Versorgung Blutdruckabfall und ja, vermutlich ein stumpfes Bauchtrauma mit eventuell Milzruptur, jedenfalls Volumenverlust in den Bauchraum. Und da ging es darum, funktioniert unser Fast-Sono? Wissen die Leute, wo sie ihre Erythrozytenkonzentrate herbekommen? Können wir in den ins CT fahren oder in den OP? Funktionieren diese Wege?
Sehr spannend. Also, wir kennen das ja so aus den Trainings, die wir machen im Erwachsenenbereich, im pädiatrischen Bereich. dass wir dort ganz häufig eigentlich das Personal ein bisschen schulen und testen. Also wir bringen die dann in irgendeinen ACLS-Kurs, PALS-Kurs oder so und dann dürfen die sich da austoben und man merkt, die Teams wachsen enger zusammen und das ist richtig schön und man merkt, jeder nimmt einzeln was für sich mit. Aber wir haben hier ja eine ganz interessante Perspektive, denn wir stellen fest, jeder von uns findet ja statt in irgendeiner Arbeitsumgebung. Also jeder von uns ist irgendwie so oder so leistungsfähig. Und wenn man uns unsere, ich habe das zum Beispiel immer mal wieder gemerkt, wenn ich neu in eine Klinik gekommen bin und ich kannte die Sachen zum Blutabnehmen nicht, dass ich da dann erstmal stand und dachte, hä, wie funktioniert denn das und so? Und dass das dann gar nicht immer so flüssig lief alles, auch von der Zeit, die ich dann gebraucht habe, wie als ich vorher woanders war und super flüssig in den Abläufen war, einfach weil das Material sich verändert hat. Und hier haben wir das natürlich in einem Bereich, der ganz, ganz intensiv ist, weil da geht es ja um was. Und du hast schon geschildert, es sind sehr wenige schwerste Fälle und das ist ja was ganz Tolles, hat natürlich aber auch den Nachteil, dass man es nicht so häufig trainiert, wie beispielsweise in einem Erwachsenen-Schockraum, wo man gerade an den großen Zentren oder so, wo man weiß, da kommen doch regelmäßig auch Patienten in ganz verschiedenen Situationen an, also weil diese 5 Fälle oder 3 Fälle, die unterscheiden sich ja auch noch voneinander. Also ihr habt Strukturen getestet, super spannend. Und ja, was waren denn die Ergebnisse?
Ja, wir haben dann ganz akribisch aufgeschrieben natürlich. Wir standen da sowohl mit 3 Beobachtern, die halt Simulationserfahrung hatten, als auch dem kompletten Schockraumteam, was aus ja, 2 Personen aus der Anästhesie, also Arzt, Pflege, 2 Personen von der Intensivmedizin, 2 ZNA-Pflegekräften, einem Pädiater aus der ZNA, einem Kinderchirurgen aus der ZNA, von der Radiologie, ärztliches und pflegerisches Personal. Also es war wirklich, das sind 8 bis 10 Leute, die da in diesem Raum eh so schon sind und wir 3 Beobachter. Und hatten denen vorher gesagt, worum es geht natürlich. Also schon als wir rekrutiert haben, dass es natürlich nicht darum geht, jetzt hier ein Teamtraining zu machen, sondern dass wir wirklich diesen Raum testen wollen. Das heißt, die hatten schon den Auftrag, während dieser gesamten Versorgung immer zu schauen, was passt mir gerade nicht, was irritiert mich und sich das auch gleich aufzuschreiben. Dabei rausgekommen sind, wir haben das Ganze an 2 verschiedenen Tagen gemacht, direkt hintereinander, insgesamt 51 Sicherheitsmängel, die wir dann zusammengetragen haben und diskutiert haben und versucht haben zu beheben. Und es war sehr interessant, was da rausgekommen ist, weil natürlich haben wir 3 Beobachter aus der Vogelperspektive. Uns ist schon viel aufgefallen, was da, wo es da hakt, wo Leute sich da in die Quere kommen, was fehlt. Aber es waren auch viele Sachen, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht. Oder wir hatten uns natürlich vorher im Rahmen von diesem Schockraumprotokoll uns irre viel überlegt oder so. Aber ob es dann wirklich funktioniert vor Ort in diesen speziellen Szenarien, das war nochmal was ganz anderes. Ja, da sind ganz interessante Sachen bei rausgekommen.
Und was sind so ein, zwei Beispiele für so latente Sicherheitsmängel, die ihr da identifizieren konntet?
Das waren manchmal so ganz banale Sachen, Sachen, die halt gefehlt haben, wie zum Beispiel das Anästhesieprotokoll. Also mir war auch nicht klar, dass kein Anästhesist ohne sein Anästhesieprotokoll arbeiten kann. Aber das hatten wir jetzt erstmal so nicht bedacht, dass der das gerne haben möchte. Oder dass zum Beispiel der Defi-Algorithmus für Kinder nicht da war. Das ist natürlich was, was man bei PALS-Kursen oder so lernt. Aber wer hat das schon im Kopf, wenn es hart auf hart kommt? Solche Sachen haben wir dann halt besorgt. Aber es waren auch nervige Sachen, wie zum Beispiel, dass die Automatiktür vom Schockraum dauernd aufgegangen ist, weil jemand in die Schranke gelaufen ist und dann waren wir auf einmal wieder öffentlich, quasi da in der Rettungsdienst Einfahrt. Oder die Wanduhr war viel zu klein, man konnte überhaupt nicht die Uhrzeiten richtig erkennen und dokumentieren. Aber auch so Sachen wie, was mir nicht klar war, dass dieses Haus 3 verschiedene Modelle an Spritzenpumpen hatten, also Perfusoren, die jeweils von einer Abteilung natürlich super bedient werden konnte, aber sobald eine andere Abteilung da was einspannen sollte, wurde es schon haarig. Oder dass der Beatmungsbeutel, das ist ein Problem, was wahrscheinlich jeder kennt, wenn man den aus dieser Staubschutztüte rausholt und zusammenbaut. Also der fällt ja jedes Mal wieder auseinander. Und wenn man ihn überhaupt schnell aus dieser Tüte rausbekommt, landet auf jeden Fall irgendwas davon auf dem Boden. Das waren so, ja, so Sachen, da hatten wir gar nicht dran gedacht und dachten so, ja, aber der Beutel ist ja da, dann benutzt den mal. Das waren Sachen so aus der Kategorie Arbeitsumgebung. Und dann hatten wir noch so eine zweite große Baustelle, die hieß Ablauf. Da sind quasi fast genauso viele Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel, dass die Leute nicht genau wussten, was ihre eigentlichen Zuständigkeiten waren. Mir war zum Beispiel nicht klar, dass die Anästhesiepflege selbstverständlich sofort anfängt, Zugang zu legen. In der ZNA hat das immer der Arzt gemacht, also da hat die Pflege das nicht gemacht. Und die Anästhesiepflege war gar nicht amused, als wir denen gesagt haben, Leute, wollt ihr nicht lieber dem Anästhesisten assistieren? Wir haben hier genug Leute, die den Zugang legen können. Also das mussten wir erstmal begreifen, dass die das als ihre Aufgabe gesehen haben, zum Beispiel. Oder es gab kein Kartenlesegerät im Raum und auf einmal war eine der ZNA-Pflegekräfte 5 Minuten verschwunden und als sie wiederkam, haben wir gefragt, was hast du denn jetzt gemacht? Hat sie gesagt, ja, wir mussten den ja aufnehmen, den Patienten. Und das war uns nicht klar, dass das Computersystem in dem Raum da nicht für geeignet war. Oder in diesem Fall war es natürlich nicht so wichtig, weil wir wussten, dass alle anwesend waren. Aber was trotzdem auffiel, war, dass nicht jeder jeden kannte. Das heißt, manchmal wusste man gar nicht, ist das jetzt eigentlich der Biopler oder ist das der neue Radiologieassistenzarzt oder die Pflegekraft aus der ZNA, die ich eigentlich nie gesehen habe, weil ich bislang hier nie gearbeitet habe. Das heißt, es war ganz wichtig zu sehen, dass wir Kennzeichnungen brauchten und Vorstellungen der Leute, bevor sie angefangen haben, zusammenzuarbeiten, damit man weiß, wie man was sagen kann.
Ja, wie spannend, weil ich glaube, das kann jeder von uns kennt das ganz gut. Also rettungsdienstlich beispielsweise ist es ja häufig so, dass wir irgendwie doch nicht jeden kennen, wenn wir in so Ad-hoc-Teams arbeiten oder so. Und wir haben dann natürlich eine relativ klare Aufgabenverteilung, einfach be bedingt durch die Struktur des Rettungsdienstes. Und trotzdem merken wir ja, schon in diesem Setting, wo wir eigentlich wissen, dass es genauso kommt. Wir arbeiten dann doch lieber mit dem NEF, das wir kennen, weil wir da den Arzt, die Ärztin kennen und wissen, was sind Prioritäten, wo ist sozusagen hier auch, wo sind wir vielleicht auch gefragt. Und interessant ist ja auch, dass hinter dem, was du erzählst, ja auch ganz viel Verschiedenes steckt. Also dahinter steckt zum Beispiel das mit dem Beutel, finde ich sehr interessant, weil das auch so ein typisches Ding ist, was man ja in Trainings manchmal so ein bisschen vernachlässigt, weil man sagt, na ja, man kann ja jetzt nicht 50 Beutel aufreißen, wenn man da irgendwie Szenarien macht. Das ist ja, wir packen den einmal aus und gut ist. Und man vernäht den ja auch nicht wieder oder so. Also es bedeutet, es fällt einem dann doch immer mal im Einsatz oder so auf, wie ärgerlich das ist. Da hat man dann ja aber hinterher auch gar nicht die Möglichkeit, das zu reflektieren, weil man ja viel wichtigere Themen hat, ne? Wenn man sagt, hier, an der Stelle war es gut oder nicht. Und eben auch, mit den Aufgaben. Also das, finde ich auch sehr spannend, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das für die Anästhesiepflege erstmal ungewohnt ist, da diesen Zugang zum Beispiel nicht zu legen, weil die wollen ja in so einem stressigen Szenario, wie jeder von uns, auch so ein Gefühl, der, ja, wie soll sich der, so eine Art Kohärenz sehen. Ja, hier, das ist meine Aufgabe, genauso mache ich das oben auch und das kann ich gut. Und ich komme jetzt hierher und das ist ja auch schwierig. Da kommen diese verschiedenen Teams zusammen. Also sehr, sehr spannend. Und wie konntet ihr diese Sicherheitsmängel denn beheben? Also, was davon hast du das Gefühl, war einfach oder gibt es Dinge, die eher herausfordernd sind zu beheben? Wie war das im Nachgang?
Also es gab natürlich viele Sachen, die wir einfach besorgen konnten, wie halt ja einfach eine größere Wanduhr aufgehangen haben oder ja das Anästhesie-Protokoll als schwerstes Beispiel in den Raum gelegt haben. Aber es gab auch ein paar Sachen, die waren, da mussten wir ein bisschen mehr überlegen. Das war vor allem bei den Abläufen der Fall. Wir hatten vorher schon überlegt, dass als Schockraum Lida auch bei einem traumatologischen Fall wahrscheinlich nicht der Kinderchirurg der beste Teamleader sein wird, denn in dem Setting war es meistens so, dass der pädiatrische und der kinderchirurgische Assistenzarzt der ZNA die unerfahrensten ärztlichen Kollegen waren in dem ganzen Szenario, weil es meistens Assistenten waren im ersten, zweiten, dritten Jahr. Und der erfahrenste Arzt war eigentlich immer der Anästhesist, weil der war auf jeden Fall Facharzt und Kinderanästhesist und hatte jahrelange Berufserfahrung. Deshalb hatten wir initial gedacht, das ist doch der super Teamleader. Der Anästhesist wird unser Teamleader. Und dann stellte sich im Rahmen dieser Szenarien raus, dass der aber richtig viel zu tun hat. Denn der steht ja am Kopf, der muss die Beatmung überprüfen, der muss im Zweifel intubieren, der ist halt auch wirklich der Erfahrenste. Das heißt, immer wenn irgendwas wirklich schiefgelaufen ist, musste der das dann auch wirklich hands-on machen, wie einen Zugang legen oder ja, im Zweifel auch das Sono, wenn der Assistent da nicht so ganz so sicher drin war. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich auch nicht ein idealer Leader, der die ganze Zeit hands-on-Tätigkeiten machen muss und eigentlich mit was anderem beschäftigt ist. Und so sind wir dann drauf gekommen, dem Intensivarzt diese Rolle zu schenken, der ja auch Facharzt war in seiner Weiterbildung zum Kinderintensivmediziner. Und den haben wir dann quasi von allen Hands-on-Aktivitäten befreit. Also der hat sein Klemmbrett in die Hand bekommen, war der Teamleader, hat die Teamleader-Weste anbekommen, hat die Übergabe gemanagt, hat die ganzen ja, Vorstellungen oder das Briefing in die Hand genommen, hat sich zwischendurch immer wieder Update geben lassen, hat dann koordiniert. Also der war wirklich der Teamleader, der nichts am Patient machen musste, idealerweise. Das war so ein bisschen kniffliger, weil natürlich jeder hatte da seine eigene Meinung dazu, wer jetzt den Hut aufhaben sollte. Genau, was war noch ein bisschen komplizierter, war zum Beispiel auch so eine banale Sache, Passwörter. Wir hatten so ein automatisches System zur Alarmierung aller Leute. Da gingen dann die Cordless-Telefone los, wenn wir eine Schockraumanmeldung hatten. Aber der erste Punkt war, dass diese Anmeldung relativ lange gedauert hat. Also wir haben es mal gestoppt, 60 Sekunden von ich quasi klicke auf das Symbol bis hin zu das Signal geht an alle Telefone raus. 60 Sekunden sind richtig lang, wenn man denkt, ach du großer Gott, der kommt jetzt gleich. Oder im Zweifel, das Kind liegt schon hier, weil es fußläufig reingetragen wurde und ich brauche jetzt sofort die Leute. Das konnten wir quasi nicht beheben, weil diese 60 Sekunden, die waren nun mal einmal da. Da kann man natürlich sagen, zwischendurch kann doch mal jemand anders schon einen Arzt ranholen. Haben uns dafür aber trotzdem entschieden, die 60 Sekunden weiterhin, dass die gut investiert sind, denn dann sind wirklich alle gleichzeitig informiert. Man muss nicht warten, bis jemand das Telefon abnimmt und weiterreicht und im Zweifel noch drei Nachfragen beantworten, sondern hat alle 8 Leute direkt da stehen. Aber wie machen wir das mit den Passwörtern für dieses System? Da darf natürlich nicht jeder einfach so einen Alarm auslösen. Und die haben wir dann im Endeffekt auf so einen kleinen Schlüsselanhänger geschrieben, der an den BTM-Schrankschlüssel gekommen ist, den natürlich immer eine Pflegekraft dabei hatte, meistens die erfahrene Pflegekraft, die halt auch den Schockraum angenommen hat oder gemanagt hat. Das heißt, das war so ein bisschen, ja, unser Spickzettel auf diesem Schlüsselanhänger.
Ja, spannend, denn beide Dinge, die du berichtest, nämlich dass der Anästhesist, die Anästhesistin so viel zu tun hat und dass dann die Rolle des Teamleads bei der Intensivmedizin lag und auch, dass zum Beispiel eine erfahrene Pflegekraft dann hinterher mit dem Code ausgestattet war, die zeigen ja, dass es eine ganz besondere Rolle hier auch spielte, dass ihr in einer interdisziplinären Zusammensetzung der Teams auch trainiert habt und das auch getestet habt. Was spielt, also inwiefern hatte diese Zusammensetzung Einfluss auf die Identifikation der Mängel?
Also ich würde sagen, das war essentiell, denn das war die Vorgabe, dass wir jetzt auf einmal so ein großes interdisziplinäres Team da hatten aus Anästhesie, Intensivmedizin, Pädiatrie, Kinderchirurgie, ZNA, Radiologie. Vorher war das anders geregelt. da in dem Krankenhaus, da gab es zwar das, die Intensivmedizin, die hat die beatmeten Patienten übernommen, hat aber alles selber gemacht. Die sind direkt, wenn ein beatmeter Patient von der Straße kam, ist er quasi an der ZMA vorbeigefahren, direkt auf die Intensivstation. Und die haben da alles gemacht, von Patientenaufnahme bis Versorgung. Wenn das ein pädiatrischer Patient war, der also fußläufig kam und schlecht wurde, dann kam die Intensivmedizin runter. Und man konnte sich nochmal die Anästhesie dazu holen, wenn es schlechter wurde. Aber eigentlich ist die Anästhesie nie in der ZNA gewesen, so richtig. Die waren da in ihrem OP-Bereich und die sind eigentlich nur gekommen, wenn es richtig, richtig schlimm war. Und dann war die Intensivmedizin eigentlich schon vor Ort und die konnte eigentlich alles regeln. Also wir hatten auf einmal die Situation, dass wir wirklich alle Kompetenzen, die auch nachts um 3 da waren, in einem Team unter einen Hut bringen mussten und da quasi neue Abläufe, neue Zuständigkeiten festlegen mussten. Und das haben wir ganz gut hingekriegt, indem wir so Checklisten gemacht haben, die wir dann an der Tür gestapelt haben auf Klemmbrettern, wo jeder, der reinkam, sich diese Checkliste einfach nur greifen konnte und wusste, was er zu tun hatte oder wofür er zuständig war. Und das war auch gut natürlich, weil, wie gesagt, so viele Schockraumpatienten hatten wir gar nicht. Und dann gibt es natürlich die Leute, die auch nur halbtags arbeiten. Und wenn man dann einmal im Jahr so einen Schockraumalarm abbekommen hat als Diensthabender, da war das schon viel. Das heißt, selbst wenn man da, weiß ich, zweimal im Jahr an einem Training teilnimmt, da muss man trotzdem nachts um 3 so eine Checkliste haben und gucken, was ist jetzt meine Aufgabe. Und da stand dann ganz dezidiert drauf: als erstes Hintergrunddienst anrufen, als nächstes zum Beispiel für den Teamleader das Teambriefing leiten, alle Mitglieder vorstellen, dann quasi für Ruhe sorgen, während des Notfalls die Übergabe vom Notarzt sich abholen, etc. etc. Also es war wirklich für jedes Teammitglied genau aufgeschrieben. Und in diesen Simulationen konnten wir halt gucken, ob das halt funktioniert. So, wie gesagt, jeder sagt, ja, ich für meinen Bereich, ich kann das. Aber funktioniert das auch im Zusammenspiel mit den anderen? So, kann ich mich darauf verlassen, dass jemand beispielsweise den Zugang schickt, wenn ich es nicht mache? Deshalb war das war sozusagen der Schlüsselpunkt, einfach dieses Zusammenspiel in diesem wirklich neuen Team mit Leuten, die eigentlich in dem Zusammenhang, in diesem neuen Raum, in diesem neuen Setting nie zusammengearbeitet haben, die zusammenzubringen und zu schauen, ob das funktioniert. Und das eine ist natürlich die Interprofessionalität, aber das andere war auch die Erfahrung. Also wir hatten auch in den Simulationen Menschen dabei, die halt jahrelange Berufserfahrung hatten und aber auch Leute, die halt im ersten Assistenzarztjahr waren beispielsweise. Und wichtig ist ja, weil das ja der Realität entspricht, nachts um 3, dass es auch trotzdem funktioniert, ne? Dass die Leute, auch die vielleicht noch nie in diesem Raum waren, weil sie die letzten Trainings verpasst haben, wissen, was sie zu tun haben und wo die Sachen sind. Das heißt, da ist alles beschriftet gewesen in diesem Raum, im Zweifel sogar mit, wo man das Nachfüllmaterial findet. Das waren halt auch so, ja, Learnings aus den Trainings.
Also es gibt im Grunde, so wie du das berichtest, zwei Aspekte, die da entstehen, wenn man interprofessionell trainiert und analysiert. In dem Fall habt ihr ja ganz viel analysiert und getestet. Das erste ist das, was die Leute in ihrem Bereich machen und sagen, ich brauche hier aber zum Beispiel noch mein Anästhesieprotokoll, weil das ist wichtig für meine Narkoseführung. Und das zweite ist das, was entsteht, wenn diese Disziplinen zusammenarbeiten, was ja gar nicht entstehen würde, zumindest nicht in der Form, wenn es immer dasselbe Team wäre, wie beispielsweise es kommt der Patient geht direkt auf Intensivstation, wie das ja in Erwachsenenhäusern auch noch sehr, sehr lange üblich war, bis es da ja auch diverse ZNA-Umstrukturierungen und GBA-Beschluss und alle möglichen Veränderungen gab. Ja, super interessant. Und ihr habt es danach nachbesprochen, ihr habt Beobachter gehabt, aber ihr habt auch ein Debriefing gemacht. Und welche Rolle spielte denn das Debriefing bei der Verarbeitung und Beseitigung von den latenten Sicherheitsmängeln?
Ja, das war der essentielle Part, kann man sagen. Wir haben uns dafür eine Stunde Zeit genommen, sind in den Nebenraum gegangen und haben quasi alle unsere Notizen durchgeschaut, so nach dieser Plus-Delta-Methode. Das heißt, was lief eigentlich gut, was können wir so lassen, und wo ist das Delta, also die Lücke zwischen dem, was wir haben wollen und dem, was wir im Moment da haben. So im Vergleich zu Teamtrainings oder so, wenn man sich da ein Debriefing vorstellt, da war das Ganze natürlich viel weniger emotional, sondern sehr sachlich, sehr konstruktiv, weil wir da natürlich die gesamte Expertise direkt vor Ort hatten. Das heißt, wenn wir da ein Problem hatten, dann konnten wir direkt mit den Leuten, die sich auch wirklich auskennen in ihrem Bereich, diskutieren, wie wir es ändern können, und gleich Lösungen finden. Also so im Sinne der Schwarmintelligenz, das war ganz, ganz gut, weil da musste man nicht erst sich selber was überlegen und dann dreimal nochmal weiter testen und Leute fragen, sondern alle waren direkt vor Ort und im Zweifel war es dann auch konsentiert gleich.
Okay, wenn wir das jetzt so in Gesamtschau nehmen, irgendein Kollege, eine Kollegin fragt dich, wir bauen was neu auf der Intensivstation, im OP, in der ZNA. Hast du das Gefühl, dass solche Simulationen, wie ihr sie genutzt habt, und solche Verfahren häufiger eingesetzt werden sollten?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also im Rahmen der Masterarbeit habe ich natürlich ein bisschen Literaturrecherche gemacht und vor allem im amerikanischen, also im US-amerikanischen Raum, ist das viel verbreiteter als bei uns gewesen. Also da wurden wirklich vor Einzug in neue Gebäude wurden ganze Simulation, also ganze Stationsabläufe simuliert, also zum Beispiel so eine neonatologische Intensivstation, bevor die eingezogen ist, gab es 3 Tage lang wie in echt Simulation mit allen Schichten und hört mich die Pflegekraft im letzten Zimmer noch, ist der Alarm überhaupt zu sehen, der da in der Zentrale ausgelöst wird, solche Sachen. Also das ist, glaube ich, etwas, was immer mehr kommen wird. Und ich habe auch so ein Projekt so mal mitbekommen im Nebensatz. Das ist von der TU München, das hieß Notaufnahme als Designsprint. Die haben quasi noch ein bisschen vorher angefangen. Die haben gesagt, wenn wir jetzt überhaupt eine Notaufnahme erstmal bauen wollen, wie muss die eigentlich aussehen? Also wo müssen die Räume sein? Damit wir also nicht nur die banalen Sachen, wie nachher fehlt das Klo, sondern auch, wo sollte der Schockraum liegen, damit Leute da schnell hinkommen und man trotzdem Privatsphäre hat, aber das CT eigentlich direkt schon im Raum steht. Solche Sachen. Quasi bevor überhaupt der Bau angefangen wurde. Und das spart natürlich ungemein Kosten, weil man muss nachher nichts umbauen zum Beispiel oder ineffektive Abläufe werden da reduziert. Man muss im Zweifel nicht noch eine Pflegekraft einstellen, weil es einfach unmöglich ist, dass die aus dem Nebengebäude rüberkommt, sondern alles ist auf einer Ebene in einem Flur. Und was ich so persönlich mitbekommen habe, was ein Faktor ist, der, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen ist, wenn man sowas vorhat, ist die Wertschätzung, die man damit den Leuten entgegenbringt, die man halt um ihre Meinung fragt. Weil ich glaube, das kennen wir alle, immer wenn irgendwas Neues eingeführt wird, Neubau, neuer Ablauf, irgendwas Neues, neue SOP, da gibt es immer ganz viel erstmal, ja, Skepsis, sage ich mal, Kritik auch, oft auch berechtigte Kritik natürlich. Man hat oft das Gefühl, das wird einem so vorgesetzt, so ist es jetzt und lies es dir durch und jetzt machen wir es ab jetzt so. Und durch dieses Testen, durch diesen Ansatz von Leute, wir haben uns hier was Neues ausgedacht und wir glauben, dass das besser ist oder wir haben jetzt hier neue Umbaupläne, wir glauben, dass die nach Verbesserung führen, wissen wir aber noch nicht. Wir würden das gerne mal mit euch testen und zwar mit dir als Assistenzarzt, und zwar mit dir als Pflegeauszubildender und mit dir als Radiologie-Assistenten, weil wir wissen, dass du da arbeiten wirst und weil wir deine Meinung brauchen. Wir wollen wissen, ob das auch für dich okay ist oder ob du da Fehler siehst, Mängel siehst. Das ist, wie gesagt, auf der einen Ebene natürlich super, weil wir dann die Mängel alle finden. Auf der anderen Seite führt das aber dazu, dass diese neue Maßnahme, diese neue Leitlinie im Zweifel viel besser angenommen wird, weil die Leute das Gefühl haben, sie können aktiv mitgestalten. Ihre Meinung zählt was, also die Wertschätzung sozusagen. Und man kann das Ganze als Gemeinschaftsprojekt sehen. Also, als ich da um die Ecke kam und gesagt habe, Leute, wir brauchen ein Schockraumkonzept und da muss jetzt jeder mitmachen und wir haben auch einen ganz neuen Raum da. Haben mir mehr als eine Person gesagt, ja, das haben schon viele Leute vor dir versucht. Nice try, Anja. Viel Glück. Und ich glaube, also zum einen hatte ich natürlich den Druck, dass wirklich der Umbau jetzt vor der Tür stand, aber zum anderen war halt ein ganz wichtiger Faktor halt, dass wir die Leute von Anfang an ins Boot geholt haben und das Ganze als Gemeinschaftsprojekt gesehen haben. Und so halt die Akzeptanz viel eher da war.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne das bei mir auch. Ich muss mich immer sehr aktiv dagegen zwingen, wenn es bestimmte Veränderungen gibt, dass man innerlich so eine Reaktanz entwickelt und denkt, oh, muss das denn jetzt wirklich sein? Und davon habe ich ja noch nie was gehört und so. Und ich versuche mich da immer aktiv zu zwingen, weil ich immer denke, na ja, also vielleicht bin ich ja der, der im Unrecht ist, aber das gelingt einem ja auch nicht immer. Also manchmal denkt man ja auch, ich habe mich jetzt jahrelang daran gewöhnt. Beispielsweise im Rettungsdienst gibt es einige Rettungsdienstorganisationen, die jetzt dazu übergehen, keine Infusionen mehr anzulegen, wenn sie einen Zugang gelegt haben, sondern zu sagen, naja, Volumen ist hier gar nicht das Thema gerade, sondern wir geben nur ein, zwei Medikamente und deswegen machen wir da so ein Aquablock oder sowas rein mit so einem kleinen Schwänzchen und einem Drei-Wege-Hahn und gut ist. Und das muss man ja auch erstmal für sich durchdenken. Und da gibt es dann ganz viele Leute, die sagen, es ist ja furchtbar. Also, und dass das aber vielleicht manchmal auch ganz toll ist, wenn man jemanden im vierten Stock hat und immer dachte, wo soll ich denn jetzt noch mit der Infusion hin? Ich habe ja eh schon so viele Kabel, dann, dass man das auch nutzen kann für sich und sagen kann, ich mache dann im Auto eine dran, der kann schon auch ein bisschen Flüssigkeit haben. Das finde ich dann spannend, aber das müssen die Leute dann häufig ja für sich irgendwie entdecken, dass sie sagen, oh, das geht ja auch. Und dann werden sie wieder handlungsfähig und dann akzeptiert man das vielleicht auch eher, als wenn man so das Gefühl hat, ja, aber. Und ich finde, wir machen das schon immer so, ist nicht immer das, also ich jetzt persönlich, ist nicht immer das schlechteste Argument. Es ist nur, man muss es nur unterfüttern, ne? Und man muss halt weg von diesem Gefühl liegen. Aber ja, ich wollte nur sagen, also das kann ich irgendwie total gut verstehen. Deswegen, wie schön, dass ihr die Menschen dort mit einbinden konntet. Und ja, aus deinen Erfahrungen heraus, was würdest du denn sagen? Welche Entwicklungen und Potenziale siehst du für den zukünftigen Einsatz von Simulationen zur Verbesserung der Patientensicherheit in Notaufnahmen?
Also platt gesagt kann man sagen, alles simulieren, was geht. Take it till you make it. Und zwar von Anfang an, ne? Vom Rohbau bis hin zur neuen Hygiene-SOP kann man alles kritisch hinterfragen und alles mal simulieren und gucken, wie das auch wirklich funktioniert, wenn man sich an jede einzelne Hygieneanforderung hält und ob man da nicht doch irgendwas dann nochmal in seinem Ablauf ändern könnte oder woanders hinstellt oder verbessert, damit es auch wirklich eingehalten wird. Und nicht nur die mit den Augen gerollt wird. Und da kann ich eigentlich nur jeden, der im Medizinsektor arbeitet, ermutigen, weil jeder hat ein Problemfeld, jeder hat irgendwas, wo er denkt, so, oh, nee, das nervt oder ganz enthusiastisch sagt, ich habe mir was Neues überlegt und ab jetzt könnten wir es doch so machen. Und ja, der Chef sagt, ja, voll die gute Idee, schreib mal eine SOP dazu und dann bevor man die aber einfach ausdruckt und abheftet, beziehungsweise einmal kurz beim Team-Meeting bekannt gibt, könnte man das doch als Anlass nehmen zu sagen, Leute, lasst uns das doch mal testen. Also ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich will einfach nur gucken, ob das funktioniert, was ich mir ausgedacht habe. Und so zum einen die SOP testet und zum anderen das Team einfach mit ins Boot holt und ja, einfach sich deren Unterstützung so sichert. Und was auch noch zwei ganz interessante Nebenaspekte waren, die aufgefallen sind oder die man sich auch zunutze machen kann, wenn man Simulationstrainer ist oder ja gerne mit seinem Team simuliert, dann kennt das auch jeder. Da gibt es immer Leute im Team, die haben Angst vor Simulationen. Die sind immer krank, wenn man simuliert. Die fühlen sich nicht wohl dabei, sagen im Debriefing nichts oder es geht wirklich richtig den Bach runter. Und zur Sache. Und mit diesem Fokus, nämlich nicht auf der Verbesserung der Kompetenzen des Einzelnen, sag ich mal, sondern auf der Verbesserung der Umgebung, kann man diese Leute ins Boot holen. Kann man sagen, wir machen jetzt hier zwar, wir tun jetzt, machen eine Art Reanimation und da wird es auch zur Sache gehen, muss aber auch zur Sache gehen, weil wir wollen nämlich gucken, ob diese Umgebung, in der wir das machen, dafür ausgerüstet ist und nicht, ob jemand jetzt, weiß ich nicht, die Diagnose sofort richtig errät oder den nächsten Schritt richtig macht, sondern wir wollen wissen, kommen wir schnell an die PVK-Sachen ran oder kriegen wir das, sollten wir Supraampullen nehmen oder lieber die Fertigspritze oder solche Sachen halt, ne? Dass man halt wirklich sich darauf beschränkt, statt das als Nebeneffekt in so In-situ-Trainings ab und zu mal, fällt ja manchmal auch auf, da fehlt was, aber in diesem Fall sollte man es einfach als Hauptaspekt nehmen und dadurch halt die Angst vor Simulation abbauen und auch einfach eine positive Fehlerkultur einführen. Denn nichts ist ja wertvoller als Leute, die den Finger heben und sagen, mir ist da aufgefallen, dass der Anästhesiewagen einfach an der falschen Stelle steht. Ich komme da nicht dran. Ich arbeite immer von rechts. Und jetzt wollt ihr, dass der links steht. Das geht so nicht. Solche Leute sind halt total wichtig. Ja. Man unterstreicht damit einfach, dass nicht Einzelpersonen die Schuld an Fehlern haben, wie es halt ja in der deutschen Kultur immer noch sehr oft der Fall ist oder sehr oft gelehrt wird, sondern dass das System schlecht ist. Also das Vorwort meiner gesamten Masterarbeit ist: A bad system will beat a good person every time. Also wenn wir es nicht schaffen, das System zu verändern, die Umgebung, die Abläufe, wenn wir ihn nicht so ideal machen können wie möglich, dann hat auch noch so ein guter Arzt oder noch so eine gute Pflegekraft oder Rettungsdienstpersonal hat keine Chance. Wir müssen das System testen und besser machen, nicht nur immer nur uns selber.
Ich wollte dich ursprünglich noch nach einem Schlusswort fragen, aber das klang so gut und so on point, dass ich dich frage, ob du das als dein Schlusswort akzeptieren würdest. Ich fand es fantastisch.
Ja, also das ist wirklich die wichtigste Botschaft, kann man wirklich sagen. Nicht Fertigkeiten und Algorithmen trainieren, sondern auch einfach mal gucken, um welche Bedingungen und Abläufe man besser machen kann.
Perfekt. Vielen, vielen Dank. Bei uns war Anja Große-Lordemann. Sie ist Kinderintensivmedizinerin und hat einen Master of Medical Simulation und hat in ihrer Masterarbeit Strukturen und Prozesse innerhalb eines neuen Schockraums untersucht, um herauszufinden, wie man diesen Schockraum noch sicherer und noch besser machen kann. Vielen Dank, dass du da warst. Und wir wünschen euch alles Gute und auf bald.